Hinweis: Diese Podcast-Folge wurde vollständig mit künstlicher Intelligenz erstellt. Sowohl der Text als auch die Stimme sind automatisch generiert. Viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen beim Sozinianismus-Podcast. In diesem Podcast beschäftigen wir uns mit dem Sozinianismus, einer theologisch-philosophischen Denkrichtung, die seit dem 16. Jahrhundert grundlegende Glaubenslehren hinterfragt. Es geht um die Einheit Gottes, die Trinitätslehre, die Sühneopferlehre, die Erbsündenlehre und die Frage nach der Präexistenz Jesu. Begleiten Sie uns auf dieser Reise in die Geschichte des freien religiösen Denkens. Stell dir eine Stadt vor, die nicht nur Kirche und Markt hat, sondern eine Druckerei, ein theologisches Gymnasium und Besucher aus halb Europa, Philosophen, Drucker, Flüchtlinge, Studenten. In den Werkstätten werden Schriften gesetzt, in der Aula diskutieren Theologen und außerhalb der Mauern wächst das Misstrauen der Nachbarn. Dieses Bild trifft auf Rakau zu, einen kleinen Ort in der Mitte der polnisch-litauischen Adelsrepublik, der im 17. Jahrhundert zum intellektuellen Zentrum jener Bewegung wurde, die wir heute als die polnischen Brüder kennen. Ihre Theologie provozierte, ihre Schriften reisten weit und ihr Umgang mit Andersdenkenden stellte in vielerlei Hinsicht frühe Formen der Toleranz und des Gewissensschutzes zur Debatte. Die Entstehung der polnischen Brüder fällt mitten in die religiöse Umwälzung des 16. Jahrhunderts. Als die Reformation das Heilige Römische Reich, die Schweiz und Skandinavien erschütterte, blieb die Adelsrepublik Polen-Litauen lange bemerkenswert offen. Das Fürstentum lud Glaubensflüchtlinge ein, Städte und Magnaten förderten konfessionelle Vielfalt. Aus dieser Atmosphäre heraus formierten sich lokale reformatorische Strömungen, lutherische, reformierte, calvinistische und eben antitrinitarische Gruppen. Diejenigen, die später als Bracia Polski bezeichnet wurden, nannten sich nicht einheitlich. Sie bildeten eine heterogene Bewegung mit gemeinsamen Kernüberzeugungen. Die Ablehnung der Dreieinigkeitslehre, eine rationale, historisch-kritische Lektüre der Schrift und eine Betonung des Ethos Jesu vor metaphysischen Spekulationen. Frühe Impulse kamen nicht nur aus dem Inland. Italienische und schweizerische Debatten über die Dreieinigkeit und die Natur Christi erreichten polnische Städte durch Flüchtlinge, Händler und Drucker. Besonders ein Netzwerk von Intellektuellen aus Italien spielte eine Rolle. Die Sozzini-Brüder, Lelio und Fausto Sozzini, prägten die theologische Entwicklung nachhaltig. Lelio Sozzini formulierte bereits Mitte des 16. Jahrhunderts kritische Fragen zur traditionellen Trinitäts- und Erlösungslehre. Sein Neffe Fausto, der später in Polen wirkte, systematisierte einige dieser Argumente und verhalf der Bewegung zu intellektueller Schärfe. Diese Verbindung zeigt, wie transnationale Debatten in der frühen Neuzeit funktionierten. Gedankengut reiste per Handschrift, Brief und gedrucktem Flugblatt. Innerhalb Polens traten Persönlichkeiten hervor, die theologische Debatten lokal führten, übersetzten und in Predigten öffentlich machten. Theologen wie Szymon Budny und Marcin Czechowicz, beide bekannte Kritiker traditioneller Dogmen, leisteten Pionierarbeit in Bibelübersetzung, Kommentierung und Polemik. Ihre Schriften zeigen ein wiederkehrendes Muster. Sorgfältige Textarbeit an hebräischen und griechischen Quellen, Misstrauen gegenüber patristischer Spekulation und der Versuch, Glaubensinhalte allein aus dem biblischen Text zu begründen. Wer heute an frühe historisch-kritische Methoden denkt, findet hier Keimformen einer exegetischen Strenge, die theologische Hypothesen an den Texten messen wollte. Die polnischen Brüder organisierten sich in Gemeinden, die man als die Ecclesia Minor bezeichnete, die kleine Kirche im Unterschied zur größeren Reformationskirche, die dominierte. Diese Gemeinden pflegten enge literarische und organisatorische Vernetzungen. Rakau, gegründet und gefördert von Mitgliedern des niederen Adels, entwickelte sich zum wichtigsten intellektuellen Knotenpunkt. Dort entstand eine Druckerei, die Werke der Brüder sowie Übersetzungen und theologische Traktate veröffentlichte. Dort wurde die sogenannte Rakauer Katechismus verfasst und verbreitet. Ein systematisches Bekenntnis, das die spezifischen Lehren der Gemeinschaft zusammenfasste. Die Rakauer Katechismus spiegelte nicht nur theologische Positionen wider, sondern formulierte auch praktische Konsequenzen. Keine Gewaltanwendung gegen Andersdenkende, Betonung der Gewissensfreiheit und die Forderung, dass der Staat den Frieden sichern, aber nicht den Glauben erzwingen solle. Diese Akzente auf Gewissensfreiheit und zivile Toleranz waren kein reiner Abstraktbegriff, sondern reagierten auf konkrete Konflikte. In Polen-Litauen gab es längere Phasen relativer gesetzlicher Toleranz. Die berühmte Konföderation von Warschau 1573 sicherte einen gewissen Freiheitsrahmen für verschiedene Konfessionen im staatlichen Raum. Für die polnischen Brüder bot dies eine Gelegenheit. Sie konnten Gemeinden offen betreiben, Schulen gründen und ihre Literatur verbreiten. Zugleich verschärfte sich in vielen europäischen Ländern die polarisierte Stimmung. Glaubenskriege in Deutschland und Frankreich machten die polnische Vielfalt zu einem Anziehungspunkt für Flüchtlinge und zu einem Prüfstein für die Nachhaltigkeit religiöser Toleranz. Die theologische Haltung der Brüder ließ sich in drei praktischen Linien ablesen. Erstens, die Betonung der individuellen Gewissensentscheidung. Wenn Glauben nicht erzwungen werden könne, dann müsse er begründbar, einsichtig und überzeugend vorgetragen werden. Zweitens, die Forderung nach einer staatlichen Neutralität in Glaubensfragen. Der Staat solle Ordnung und Rechtsfrieden sichern, nicht dogmatische Loyalität verlangen. Drittens, die Verpflichtung zu argumentativer Überzeugung statt physischer Zwangsmaßnahmen. Diese drei Stichworte klingen vertraut für moderne Vorstellungen von Religionsfreiheit. Im 16. und 17. Jahrhundert aber waren sie provokativ, weil sie etablierte Verquickungen von Kirche und politischer Macht in Frage stellten. Die Praxis war komplex. Manche lokale Magnaten schützten die Brüder aus politischer Zweckmäßigkeit, andere aus Überzeugung. In Städten kam es zu Debatten, Polemiken und gelegentlichen Ausschreitungen, wenn Nachbarn sich durch neue Lehren bedroht fühlten. Doch die Brüder nutzten ihre Druckerpressen, ihre akademischen Verbindungen und ihr Netzwerk, um eine Intelligenz- und Öffentlichkeitsarbeit zu leisten, die in anderen Ländern lange fehlte. Ihre Werke griffen theologische Gegner direkt an, sie lieferten apologetische Antworten und sie formulierten juristische Argumente, weshalb ein Staat Glaubenspluralität dulden sollte. Nicht alle Reaktionen blieben theoretisch. Mit fortschreitender Zeit und sich verändernder politischer Lage wuchs auch der Druck. Reaktionen aus dem katholischen Lager, aber auch von anderen reformatorischen Gruppen, verfestigten sich. Akkusationen der Häresie, Verbotsforderungen und schließlich staatliche Maßnahmen verschlechterten die Lage. Doch solange die öffentliche Debatte möglich war, vermied die Bewegung Gewaltanwendung gegen Andersdenkende und suchte ihren Schutz in Argumenten und auf dem Rechtsweg. Die polnische Situation war also kein einheitliches Bild von idyllischer Freiheit. Es war ein Feld heftiger Auseinandersetzungen, in dem rechtliche Garantien, adlige Protektion und publizistische Schlagkraft die Möglichkeiten der polnischen Brüder erweiterten, aber auch begrenzten. Die Spannung zwischen theoretischer Forderung nach Gewissensfreiheit und der politischen Realität blieb eine konstante Herausforderung. Ihre Schriften und Institutionen wirkten weit über die Grenzen der Adelsrepublik hinaus. Druckexporte und emigrierte Gelehrte trugen die Ideen nach Westeuropa, insbesondere in die Niederlande und nach England, wo die Diskussionen über Glaubensfreiheit später wieder aufgriffen und weiterentwickelten. An vielen Stellen ließ sich ein klarer Gedanke ablesen: Religiöse Überzeugung soll nicht durch Zwang entstehen. Diese Position gründete nicht allein in politischer Opportunität, sondern in der theologischen Prämisse, dass wahrer Glaube Vernunft und Einsicht voraussetzt. Ein Gedanke, den die Socini-Schule aufgriff und theologisch ausformulierte. Die Kombination aus theologischem Skeptizismus gegenüber tradierten Dogmen und politischer Forderung nach ziviler Toleranz machte die polnischen Brüder zu einer der originellsten Stimmen der frühen Neuzeit. Ihre Geschichte verknüpft intellektuelle Kühnheit mit der Frage, wie eine pluralistische Gesellschaft mit religiöser Vielfalt leben kann, ohne in offene Verfolgung oder blinde Indifferenz zu verfallen. Die Lage verschärfte sich jedoch wiederholt. Politische Umbrüche, Kriege und konservative Restaurationen in Polen-Litauen veränderten das Feld und schrittweise wichen Freiheiten der Repression. Dennoch hatte die Debatte, die die Brüder entfacht hatten, Spuren hinterlassen. In gedruckten Schriften, in internationalen Netzwerken, in juristischen Argumenten für Gewissensschutz und später in den Ideen von Aufklärung und Menschenrechten. Die Frage, wie weit ein Staat religiöse Überzeugungen regulieren darf, blieb offen und bewegte Denker über Jahrhunderte hinweg. Theologisch lag der Kernstreit der polnischen Brüder in einer grundlegenden Frage: Wie liest man die Bibel und welche Konsequenzen hat diese Lektüre für Lehre und Leben? Ihre Antwort verband strenge Textarbeit mit einem klaren Vernunftanspruch. Das führte zu drei charakteristischen Lehrpunkten. Die Betonung der Einheit Gottes und der Ablehnung der Dreieinigkeitsformel, die Auffassung von Jesus als Mensch ohne präexistente göttliche Person und schließlich eine soteriologische Perspektive, die Erbsünde und stellvertretende Sühne ablehnte. Jede dieser Positionen begründeten sie durch ausführliche Bibelauslegung. Einige der zentralen Verse und ihre Deutungen lassen sich so zusammenfassen. Zur Einheit Gottes zogen die Brüder klassische Texte des Alten und Neuen Testaments heran, die die ausschließliche Einzigkeit Gottes betonen. 5. Mose 6,4 Höre Israel, der Herr, unser Gott, der Herr ist einzig, als Grundsatz der jüdischen Tradition. Jesaja Kapitel 44, Vers 6 So spricht der Herr, der König von Israel,
Ich bin der Erste und ich bin der Letzte, außer mir gibt es keinen Gott. Als prophetische Bekräftigung Markus Evangelium Kapitel 12, Vers 29, Jesu Bekräftigung des Schma, zeigte, dass auch Jesus die Einheit Gottes lehrte. 1. Korintherbrief Kapitel 8, Verse 4 bis 6, Für uns gibt es doch nur einen Gott, den Vater, von dem alle Dinge sind, und einen Herrn Jesus Christus, durch den alle Dinge sind. Unterschied zwischen dem einen Gott und dem Mittler Jesus. Johannes Evangelium Kapitel 17, Vers 3, Das ist aber das ewige Leben, dass sie dich erkennen, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, stellte den Vater als den allein wahren Gott heraus. Jakobusbrief Kapitel 2, Vers 19, Du glaubst, dass es einen Gott gibt, gute Werke. Auch die Dämonen glauben das und zittern. Diente als Warnung, dass bloßer Begriff Gottes nicht automatisch christliche Trinitätsmetaphysik begründet. Die polnischen Brüder lasen diese Verse zusammen und schlossen. Die Schrift spricht primär von einem einzigen Gott, und jede Lehre, die mehrere Personen göttlicher Natur setzt, muss ausdrücklich aus der Schrift folgerbar sein. Trinitarische Gegner verwiesen dagegen auf Verse, die eine komplexere Beziehung zwischen Vater, Sohn und Geist nahelegen. Johannes Evangelium Kapitel 1, Vers 1. Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott, Johannes Evangelium Kapitel 1, Vers 14, und das Wort wurde Fleisch, scheinen die göttliche Präexistenz des Logos zu bezeugen. Kolosserbrief Kapitel 2, Vers 9. Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig, wurde als Beleg für Christi göttliche Substanz angeführt. Matthäus Evangelium Kapitel 28, Vers 19, tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Als liturgischer Dreifaltigkeitsbeweis, 2. Korintherbrief Kapitel 13, Vers 14, Trinitätsgruß, Hebräerbrief Kapitel 1, Vers 3. Der Sohn ist Abglanz seiner Herrlichkeit und das Wesen seines Wesens, dienten ebenfalls als klassische Stützen. Die polnischen Brüder antworteten argumentativ, viele dieser Stellen müssen im Kontext verstanden werden.
John 1,1 liest sich in der älteren Lesart nicht unbedingt als Identität, Wort Gott, im Sinne einer zweiten göttlichen Person, sondern als Betonung enger Beziehung und Funktion. Das Wort ist der göttliche Ausdruck oder die Weisung Gottes, die sich am Ende in Jesus erfüllt. Vergleiche Johannes Evangelium Kapitel 1, Vers 14. Kolosserbrief Kapitel 2, Vers 9 interpretierten sie als rhetorische Aussage zur Wirksamkeit und Vollmacht Christi, nicht als metaphysische Gleichsetzung seiner Substanz mit der des Vaters. Matthew 28,19 und liturgische Formeln sahen sie als spätere Gemeindepraxis, die nicht automatisch philosophische Wesensgleichheit beweist. Fausto Sozzini und seine Gefährten betonten, hermeneutisch zuerst den klaren Sinn der Schrift zu suchen, ehe man patristische Schlussfolgerungen über metaphysische Dreifaltigkeit zieht. Die Christologie der Brüder lehnte die Lehre einer vorweltlichen, persönlichen Präexistenz Christi ab. Wichtige Verse, die sie dafür ins Feld führten, betrafen den menschlichen Beginn und die Mission Jesu, Lukas Evangelium Kapitel 1, Vers 35, die Verkündigung der Geburt durch den Heiligen Geist, Matthäus Evangelium Kapitel 1, Verse 18 bis 25, die Verkündigung an Josef, zeigen die Entstehung Jesu in der Zeit, Lukas Evangelium Kapitel 3, Vers 23, Jesus war etwa 30 Jahre alt, bei Beginn seines öffentlichen Wirkens, spielte die natürliche Biografie Jesu aus, Hebräerbrief Kapitel 2, Verse 14 bis 17, durch den Tod des Sohnes soll auch der durch den Tod Machthabende vernichtet werden. Er musste in allem seinen Brüdern gleich werden, verdeutlicht nach sozinianischer Lesart, dass der Sohn in seine menschliche Existenz getreten ist, um menschliches Schicksal zu teilen, Apostelgeschichte Kapitel 2, Vers 22, Jesus von Nazareth, beglaubigt durch Gott mit Wundern, unterstreicht Gottes Sendung, Johannes Evangelium Kapitel 1, Vers 14, das Wort wurde Fleisch,
wurde nicht als Beweis einer unendlichen Präexistenz des Logos verstanden, sondern als Aussage über die Inkarnation, der göttliche Rat oder die Verheißung Gottes wurde in einem Menschen verwirklicht. Trinitarier beriefen sich gegen diese Sicht auf Texte Johannes Evangelium Kapitel 8, Vers 52. Ehe Abraham war, bin ich. Johannes Evangelium Kapitel 1, Verse 51. Ehe Abraham war, bin ich. Johannes Evangelium Kapitel 1, Verse 1 bis 2, die sie als klare Hinweise auf vorzeitliche Existenz und göttliches Selbstsein Christi deuteten. Die sozinianische Antwort unterschied sprachliche Ebenen. Ich bin in Johannes 8 setzt Jesu göttliche Autorität und Selbstzeugnis in Beziehung zur Gottesoffenbarung. Es behauptet nicht zwingend metaphysische Koexistenz im Sinne einer bestimmten hypostatischen Form. Fausto Sozzini arbeitete in Briefen und Disputationen sorgfältig heraus, dass solche Texte im Kontext jüdischer Messiaserwartung und biblischer Redeweisen zu lesen seien, die oftmals theologische Selbstbehauptung des Gesandten statt abstrakte metaphysische Ontologie ausdrücken. Bei der Erbsünden- und Sühnefrage griffen die Brüder alte alttestamentliche Prinzipien auf. Das Prinzip der individuellen Verantwortung findet sich beispielsweise in 2. Buch Mose Kapitel 20, Verse 5 bis 6, Kontext, Folgen des Ungehorsams, jedoch nicht pauschale Erbschuld. Aber besonders deutlich in 2. Mose Deuteronomium Texten wie 5. Mose 24,16, Väter sollen nicht für Kinder sterben, auch sollen Kinder nicht für Väter sterben, jeder soll für seine eigene Sünde sterben. Hesekiel Kapitel 18, Vers 20. Die Seele, die sündigt, die soll sterben. Der Sohn soll nicht die Schuld des Vaters tragen. Diese Verse dienten als exegetische Grundlage, die vererbte Verdammnis als theologische Konstruktion zurückzuweisen. Weiterhin zogen sie Texte Römerbrief Kapitel 5, Verse 12 bis 19 heran, aber mit anderer Schlussfolgerung. Paulus spricht dort über Tod durch Sünde und Bestrafung, die Sozinianer als Beschreibung universaler Sterblichkeit und moralischer Folgen, nicht als automatische Übertragung rechtlicher Schuld, deuteten. Sie hoben außerdem Beispiele Johannes Evangelium Kapitel 3, Vers 16, Gottes Liebe offenbart sich in dem Angebot der Gemeinschaft mit dem, der glaubt, hervor, um zu zeigen, dass Gottes Heil primär auf Einsicht und Umkehr zielt, nicht auf eine rechtliche Schuldtilgung durch Strafersatz. Die Lehre von der stellvertretenden Genugtuung, dass Christus stellvertretend die göttliche Gerechtigkeit befriedigte, lehnten die Brüder entschieden ab und suchten alternative Akzentuierungen in biblischen Texten. 1. Timotheusbrief Kapitel 2 Vers 5, denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und Menschen, der Mensch Christus Jesus, unterstrich die menschliche Vermittlerschaft. 1. Petrusbrief Kapitel 2 Vers 21, Christus hat für uns ein Beispiel hinterlassen, damit wir seinen Fußstapfen folgen. Johannes Evangelium Kapitel 13 Vers 15, ein Beispiel habe ich euch gegeben, damit ihr tut, wie ich euch getan habe, betonen Vorbildcharakter des Leidens und Sterbens. Die polnischen Brüder argumentierten, das Opfer Jesu demonstriere Gottes Gerechtigkeit und Liebe, rufe zur Umkehr und zeige Gottes Macht über Sünde, statt eine abstrakte Strafe zu begleichen. Trinitarier hielten dem Traditionsargument und Texte wie Hebräer 9 und 10 entgegen, die von Versöhnung und Reinigung durch Opferhandlungen sprechen. Sozinianische Antwort: Hebräer rede im kulturellen und typologischen Rahmen jüdischer Opfer. Doch wenn man den neutestamentlichen Gesamtzusammenhang bedenkt, dann wirken Jesu Tod und Auferstehung primär erlösend durch Beispiel, Lehre und göttliche Bestätigung, nicht durch juristische Satisfaktion. Personen wie Lelio und Fausto Sozzini, Szymon Budny, Marcin Czechowicz, Jan Krelius und später Andrzej Wiscovati und Samuel Przypkowski verfeinerten diese Argumente in Disputationen, Katechismen und Apologien. Der Rakauer Katechismus fasste viele Positionen zusammen. Er suchte, möglichst nüchtern und argumentativ, die christlichen Lehren allein aus der Schrift herzuleiten und jede spekulative Ausschmückung zu vermeiden. Das methodische Programm war klar: Primat der Schrift, Einsatz der Vernunft zur Klarstellung, Ablehnung von Metaphysik, die nicht explizit biblisch fundiert sei. Die Brüder betrieben damit eine Form protestantischer Radikaldemut vor dem Text und stießen damit auf erbitterten Widerstand. Die Reaktion auf diese theologischen Positionen fiel heftig aus. Katholische Theologen und Jesuiten bezeichneten die polnischen Brüder als gefährliche Heretiker, eine lokale und internationale polemische Literatur setzte ein. In Polen kulminierte die Gegnerschaft in politischem Druck, die Rakauer Akademie wurde bereits 1638 unter Druck geschlossen und die Druckerei in Rakau weitgehend zum Erliegen gebracht. Diese Ereignisse schwächten das intellektuelle Zentrum erheblich.
Die Situation verschlechterte sich weiter, bis 1658 durch deren polnische Sejm Maßnahmen erließ, die die Brüder effektiv aus dem Land vertrieben und ihre Gemeinden auflösten. Viele emigrierten in die Niederlande, nach Brandenburg, Preußen oder nach Siebenbürgen, wo antitrinitarische Gruppen überlebten. Auch innerprotestantische Gegner waren aktiv. Calvinistische und lutherische Polemiker attackierten die Brüder mit exegetischen und polemischen Schriften. Sie warfen den polnischen Brüdern vor, die christliche Tradition zu zertrümmern und die Grundlagen des Gemeindelebens zu unterminieren. Die Brüder antworteten mit apologetischer Schärfe, sie publizierten Katechismen, theologische Traktate und sammelten Kommentare, um ihre Position als bibelorientiert und vernünftig zu legitimieren. Ihre Drucker in Amsterdam und Leiden spielten eine wichtige Rolle, damit ihre Schriften auch nach der Vertreibung weiterwirken konnten. Kontroversen entzündeten sich nicht nur an theologischen Spitzfindigkeiten, sondern auch an praktischen Fragen. Darf ein Staat Andersgläubige dulden? Sollen Ketzer bestraft werden? Samuel Przypkowski und andere formulierten Argumente für Gewissens- und Religionsfreiheit, die später von Denkern der Aufklärung aufgegriffen wurden. Die polnische Erfahrung, eine Phase relativer konfessioneller Koexistenz, gefolgt von Repression, diente als Warnung und als Anschauungsmaterial zugleich. Ihre Schriften zeigten die Möglichkeiten und Grenzen frühneuzeitlicher Toleranz und lieferten Begriffe wie Gewissensfreiheit und staatliche Neutralität in Glaubensfragen, die in späteren Debatten weiterwirken sollten. Die Auseinandersetzungen legten schließlich nicht nur Konflikte offen, sondern auch Verbreitungswege. Emigranten gründeten neue Zentren, ihre Bücher wurden in Den Haag und Amsterdam gedruckt, englische, holländische und deutsche Leser begegneten den Argumenten. Dadurch wurde die socinianische Kontroverse zu einem Teil eines größeren europäischen Gesprächs über Vernunft, Schrift und Freiheit, ein Gespräch, dessen Nachhall sich bis in die säkularen Theorien der Religionsfreiheit des 17. und 18. Jahrhunderts nachweisen lässt. Die polnischen Brüder waren damit nicht nur theologische Außenseiter, sie wurden zu Impulsgebern in einer sich verändernden religiösen und politischen Landschaft. Die Spuren, die die polnischen Brüder hinterließen, verlaufen nicht als gerade Linie, sondern als ein Geflecht von Druckerzeugnissen, Exilverhältnissen, kleinen Gemeinden und intellektuellen Impulsen. Auf den ersten Blick scheint ihr Projekt gescheitert. Die Rakauer Akademie wurde geschlossen, Gemeinden aufgelöst, viele Anhänger flohen oder passten sich an. Auf dem Papier aber überlebten ihre Ideen, weil sie gedruckt, übersetzt und in neue Kontexte eingebracht wurden. Der Rakauer Katechismus ins Lateinische übertragen und in Druckzentren wie Amsterdam oder Leiden neu aufgelegt, erreichte ein Publikum weit über die Grenzen Polens hinaus. Diese breiten Wirkung machte die socinianisch-unitarische Argumentation zu einem internationalen Gesprächsbeitrag. Nicht nur als theologische Provokation, sondern als intellektuelle Ressource für die Debatten um Vernunft, Gewissen und Staat. In England fanden dissidente Kreise Resonanz. John Biddle, oft als Vater des englischen Unitarismus bezeichnet, nahm Ideen der polnischen Antitrinitarier auf. Sein öffentliches Ringen mit der anglikanischen Orthodoxie und seine Schriften zeigen direkte Linien zu socinianischer Exegese. Unitarische Gemeinden, die sich in späteren Jahrhunderten entwickelten, sahen in den argumentativen Strategien der polnischen Brüder ein Vorbild. Die Betonung von persönlicher Einsicht, biblischer Herleitung und moralischer Nachfolge Jesu statt metaphysischer Spekulation blieb ein prägendes Merkmal. In den Niederlanden und in Brandenburg-Preußen fanden Emigranten neue Freiräume, ihre Drucke und Diskurse beeinflussten dortige religiöse Debatten und trugen zur europäischen Vernetzung antitrinitarischer Kreise bei. Intellektuell ist die nachhaltigste Leistung vielleicht die Methode. Die polnischen Brüder verbanden exegetische Genauigkeit mit einem Vernunftanspruch, der theologische Behauptungen an klare biblische Belege koppelte. Diese Herangehensweise leistete einen Beitrag zur allmählichen Entstehung einer historisch-kritischen Haltung gegenüber tradierten Dogmen. Nicht, weil sie die moderne Bibelwissenschaft erfanden, sondern weil sie zeigten, dass man theologische Probleme nicht allein durch Autoritätsinstanzen, Konzilien, Tradition, kirchliche Gewalt, sondern durch Lesearbeit, Diskussion und Argumentation lösen kann. Damit schufen sie Voraussetzungen für eine theologische Kultur, die Fragen stellte, Belege forderte und skeptisch gegenüber spekulativer Metaphysik war. Auf politischer Ebene formten die Schriften der Brüder frühe Formen von Argumenten für Gewissens- und Religionsfreiheit.
Samuel Przypkowski, Andreas Wistowatius und andere formulierten rationale Gründe, warum Staaten religiöse Überzeugungen nicht mit Zwang regeln sollten. Religiöser Glaube entspringe dem inneren Gewissen, Zwang verändere nur das äußerliche Verhalten, nicht die Überzeugung. Friedliches Zusammenleben erfordere staatliche Neutralität in Glaubensfragen. Diese Argumente fanden in den späteren Debatten der Aufklärung Anknüpfungspunkte. Den Weg von formulierten Prinzipien bis zu modernen Menschenrechtskatalogen kann man nicht direkt zurückverfolgen, doch die polnischen Brüder gehören zu den frühen Stimmen, die systematisch dafür plädierten, religiöse Differenz als politisches Problem durch Recht und Argument statt durch Gewalt zu lösen. Die Rezeption verlief nicht linear und nicht konfliktfrei. Gegner, katholische, lutherische und calvinistische Autoren präsentierten theologische Widerlegungen, polemisierten und betrieben politische Kampagnen gegen die socinianische Bewegung. Die Repressionen im 17. Jahrhundert reduzierten ihre Sichtbarkeit in Polen, doch die erzwungene Emigration streute die Gedankenblüten in neue Böden. In den Niederlanden fanden Druckereien ausreichend Spielraum, um Werke neu aufzulegen. In England beeinflussten sie sowohl die religiöse Minderheit als auch säkulare Denker, die an Fragen der Toleranz und der Rolle der Vernunft in religiösen Angelegenheiten interessiert waren. Die Wirkung erstreckt sich auch in kulturelle Linien. In der Literatur und im öffentlichen Diskurs wurde die Idee, dass Religion rational überprüfbar sein müsse, langsam akzeptierter. Diese Entwicklung trug dazu bei, dass die Debatte über Staat und Kirche sich von einer Frage der bloßen Bekenntniszwänge zu einer Rechtsfrage wandelte. Dabei blieb die Spannung bestehen, wie lässt sich gesellschaftliche Kohäsion erhalten, wenn religiöse Überzeugungen weit auseinandergehen? Wie schützt der Staat Minderheitenrechte, ohne die öffentliche Ordnung zu unterminieren? Die Polenerfahrung, eine Phase relativer plurale Koexistenz gefolgt von Repression, blieb Mahnung und Lehrmaterial zugleich. Langfristig ist die Verbindung zur modernen Unitarierbewegung bedeutsam. Die theologische Grundhaltung, Betonung der Einheit Gottes, Ablehnung spekulativer Dreifaltigkeitslehren, Gewicht auf ethischem Vorbild Jesu wurde Grundlage für Gemeinden, die sich ab dem 18. und 19. Jahrhundert als Unitarier organisierten. Diese Gemeinden trugen socinianische Einsichten in die säkularere und oft wissenschaftsfreundlichere Kultur der Moderne. In akademischen Debatten ließen sich Anklänge an socinianische Vernunftorientierung in den Schriften von Aufklärern und in der späteren Entwicklung liberaler Theologie nachweisen. Vielleicht am wichtigsten ist die kulturelle Botschaft, dass religiöse Überzeugungen durch Argumentation und Gewissensfreiheit gestützt werden müssen, nicht durch Zwang. Diese Idee beeinflusste das langsame Aushandeln moderner Begriffe wie Religionsfreiheit, Trennung von Kirche und Staat und das Recht auf freie Gewissensbildung. Die polnischen Brüder haben diese Themen nicht erfunden. Sie haben sie in einer lauten und gefährlichen Epoche vorgetragen, verbreitet und dokumentiert. Ihre Bücherschränke, Druckerpresse und Exilnetzwerke setzten Impulse, die in veränderter Gestalt bis in die Debatten der Aufklärung und in die institutionalisierten Formen der liberalen Religionsordnung hineinwirken. Ihr Erbe ist kein fertiges System, sondern eine andauernde Herausforderung, wie schafft eine Gesellschaft Raum für Überzeugung, ohne sie mit Gewalt zu verbinden, und wie sichert sie gleichzeitig den öffentlichen Frieden? Die Gedanken, die in Rakau und in den Druckwerkstätten der Exilgemeinden formuliert wurden, gehören zu den Antworten, die Europa auf diese Frage allmählich fand. Das war der Socinianismus-Podcast für heute. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, abonnieren Sie uns auf Ihrer Lieblings-Podcast-Plattform und besuchen Sie uns auf socinianismus.de für weitere Informationen. Bis zur nächsten Folge, bleiben Sie kritisch.